Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Oscar lässt sich weiter entschuldigen. Er wird euch sicherlich zu gegebener Zeit erzählen, woran es liegt. Ich lache, aber es ist nicht witzig. Kommen wir zu, sicherlich. Ich denke mal, dass er nächste Woche auch noch ausfallen wird und dann die Woche darauf wieder mit von der Partie ist. Nicht, dass wir nicht genug Partien hätten, über die wir reden können. Haha, Überleitung. Ich möchte aber vorher einmal noch kurz auf das ganze Thema National, Dritte Liga, Insolvenzen eingehen. Wie sehr richtig darauf hingewiesen wurde, kennen wir das Thema aus Deutschland ja genug, dass die Ligen Probleme haben in vollständiger Stärke zu Ende zu spielen. Macht's, ja, es ist schwierig, man, die Realitäten sind nun mal, wie sie sind. Und ich habe ja meine journalistischen Pflichten erledigt. So ist es ja nicht. Nicht, dass ich mich als Journalist sehen würde. Wobei das sicherlich auch eine berechtigte Frage ist. Wie sieht man sich in der deutschen Rugby-Landschaft? Wann ist man ein Journalist? Wann ist man ein Marketer oder ein Marketingmensch? Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, die, ohne nachtreten zu wollen, ich meine das gar nicht als, oder gar nicht zwangsläufig als Kritik oder gar nicht böse, aber wenn man sich die Six Nations Spiele mit deutschsprachigen Kommentaren guckt, ja, auch immer so eine Frage ist, wo ist die Grenze zwischen Fan-Dasein, wo ist die Grenze zwischen dem deutschen Rugby nur das Beste wollen und begeistert vom Produkt sein und wo wo ist man zu unkritisch oder wo wird man zu unkritisch, weil den Kommen oder die Kritik, die sicherlich am deutschsprachigen Rugby-Kommentar berechtigt ist, dass vieles vielleicht zu positiv ist. Man kann natürlich auch darüber sagen, dass dass manche Sachen, die erzählt werden, einfach schlicht und ergreifend falsch sind. Aber gut, ich denke, da ist eher dieser Punkt, dass man selbst sich vielleicht doch mehr mit gewissen Themen auseinandersetzt als andere. Also ich kann niemandem, der ebenfalls einen Vollzeitjob hat und vielleicht darüber hinaus noch andere Verpflichtungen hat, nicht vorwerfen, dass sie sich so intensiv mit französischem Rugby auseinandersetzen, wie ich es tue. Ich schätze, deswegen mache ich diesen Podcast und andere kommentieren Länderspiele. Es ist halt manchmal ein bisschen, ne? Aber diese Frage ist natürlich schon berechtigt, weil es eine Sache ist, die mich schon ein wenig, manchmal ein wenig irritiert. Ich meine das gar nicht als Kritik. Ne? Wie gesagt, ich mache keinen Vorwurf darüber, dass Leute sich nicht so intensiv damit oder mit französischem Rugby auseinandersetzen, wie ich es tue. Kann kein Vorwurf sein. Jeder hat seine Prioritäten. Auf der anderen Seite könnte man mir vorwerfen, dass ich mich vielleicht zu wenig mit englischsprachigem oder italienischem Rugby auseinandersetze. Weil ich mich ja ehrlicherweise intensiver mit italienischem Rugby auseinandersetze als mit der Premiership, also was weiß ich. es ist keine Kritik. Ne? Es ist auch nicht zwangsläufig eine Kritik, dass der Kommentar sehr positiv ist und überschwänglich und ich denke, ja, man könnte schon das ein oder andere kritische erwähnen. Daran würden wir uns kein Bein brechen. Was mich zu einer anderen Nachricht bringt, weshalb ich so ein bisschen darauf eingehe, warum ich denn immer so negativ sein muss. Will ich auch nicht falsch verstanden wissen, ich möchte nicht, ich glaube, ich habe in diesem Podcast schon ein paar Mal darüber gesprochen und das ist auch so ein bisschen einfach die Realität ist von Medien heute und von davon, wie Aufmerksamkeit heute funktioniert. Negative Folgen funktionieren einfach besser als positive. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass ich nicht finde, dass wir dem, dass wir unserer Rugby-Leidenschaft einen Gefallen tun, wenn wir die negativen Seiten ausblenden. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, wenn wir aufhören, Verbesserungen zu verlangen, bekommen wir keine mehr. Wenn wir aufhören zu wollen, dass Rugby besser wird, wird Rugby nicht mehr besser. Und ich glaube, Rugby kann besser werden. In vielen Bereichen kann Rugby besser werden. In Frankreich sowieso, in Deutschland auch und in vielen anderen Ländern der Welt auch. Und ich finde, da tun wir uns einen Bärendienst, wenn wir nicht darüber sprechen. Bringt ja nichts. Und die andere Sache ist, es ist auch einfach nicht alles positiv. Das ist auch ein ganz klarer Fakt. Der französische Rugby, wie der deutsche Rugby, wie der spanische Rugby, wie viele anderen auch, hat seine negativen Seiten. Und gerade in Frankreich hat nicht ohne Grund eine lange, klischeehafte Geschichte von Gewalt. Muss man ganz klar sagen, warum bringe ich... Ich vermische hier viele Themen. Ist immer so dieses Problem, wenn man ohne Plan loslegt und einfach anfängt zu sprechen. Ihr kennt das Problem bei mir. Auch das ist eigentlich keine witzige Geschichte. Am Wochenende, am Sonntag, ist ein 23-jähriger Spieler von Sévérac, einem Verein, der, ich weiß es nicht mal, ob das überhaupt schon Föderallevel ist oder sogar noch drunter. Also wirklich weit unten und dann nicht mal erste Teams, sondern Reserve. Was auch wieder nicht abwertend klingen soll. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, es ist ein Spiel, bei dem ging oder gehen sollte als Spaß am Rugby. Und ein 23-jähriger Spieler wird relativ grundlos geschlagen oder mal einen Kopf geschlagen, hart an den Kopf geschlagen und liegt seit 3 Tagen im Koma. Lag 3 Tage im Koma. Ist ohnmächtig auf dem Feld gewesen, ins Krankenhaus gebracht, gestern wohl wieder bei Bewusstsein gewesen. Mit Folgen einer solchen Verletzung, die man wahrscheinlich erst in 10 Jahren sehen wird. Und das sind Dinge, die ich ja selber meiner semi-professionellen Rugby-Karriere ja auch gesehen und erlebt habe. Ne? Was da für ein Gewaltpotenzial ist. Und ich meine, es ist nicht mal. Es geht natürlich in Frankreich, aber ich glaube, wir kennen alle aus unseren Vereinen auch das ein oder andere ältere Mitglied, das erzählt, ja, früher war das so und dann haben wir uns auf dem Feld geprügelt und hinterher war wieder alles gut, das war Rugby, das hat dazugehört. Nein, also sorry, ich verstehe, dass man darstellen möchte, auf dem Feld ist man hart und ne, Wettbewerb und und hinterher ist man befreundet und das ist schön und das ist richtig. Aber ich habe auch sowohl in Deutschland, in der Regionalliga, wo du ja sagst, also viel irrelevanter wird es eigentlich nicht wettbewerbstechnisch. Auch das nicht abwertend gemeint, das ist mehr der Punkt, ey, wenn wir irgendwo, wir sind doch, auf dem Niveau sind wir doch alle nur, um Spaß zu haben. Ja, natürlich will man gewinnen. Natürlich, man ist ja irgendwo Wettbewerb. Ne? Man ist ja irgendwo Sportler und man will nicht verlieren, man will gut spielen, man will gewinnen. Aber du da sitzt und denkst, also ey, was soll das jetzt? Ne? Und ich weiß nicht, mir fällt es so schwer in Worte zu fassen, weil es ruft irgendwo in den Hinterkopf, wie schnell sowas gehen kann. Ne? Eine unbedachte, dumme, abartige Aktion und kann vorbei sein, das Leben kann vorbei sein für einen Menschen. Und ich glaube, man unterschätzt immer, wie schnell sowas gehen kann. Naja, ich bin ein bisschen vom Kurs abgekommen, aber das Thema wollte ich auch nicht so ganz unterschlagen. Also schon ein aufwühlendes Thema, weil ich glaube, wie gesagt, wir haben es alle irgendwo mal erlebt. Wir haben nicht alle sicherlich, aber viele von uns haben sicherlich mal erlebt, wie jemand so glorifizierend darüber redet oder vielleicht sogar die ein oder andere Sache auf dem Feld. Es kann so schnell gehen, dass was richtig schief geht. Und das meint man ja nicht so. Aber es kann irgendwann schnell gehen und da habe ich wenig Verständnis dafür, wenn die Leute dastehen und da bringen, ja, früher war das so und früher haben wir das so gemacht. Ja, vielleicht. Aber heute machen wir es nicht mehr. Und es kann nicht sein, dass sowas noch existiert. Schon gar nicht auf dem Rugbyplatz. Aber um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, es macht mich auch ein bisschen fassungslos, dieses ganze Thema Dritte Liga in Frankreich. Weil ich habe ja meine journalistische Sorgfaltspflicht getan. Ich habe es, glaube ich, vor 5 Minuten gesagt. Habe ich diesen Satz angefangen. Ich komme wieder zum Thema zurück. Und mal so ein bisschen bei meinen Kontakten nachgehakt. Und es macht mich ein bisschen fassungslos, wie ideenlos das der französische Rugby in dieser dritten Liga ist. Weil eigentlich, dieser Tenor war, ja, also wir sind pleite und boah, schwere Saison. Nächste Saison wird wahrscheinlich noch schwerer. Aber eigentlich, also wir haben ein gutes Produkt, wir haben eine gute Liga und sportlich gut und volle Stadien und ich weiß ja gar nicht, was los ist. So, ja, aber offensichtlich funktioniert dieser Kompromiss der dritten Liga ja nicht. Offensichtlich stimmt ja irgendwas nicht. Die Reisekosten sind die eine Sache. Ich schätze, ehrlicherweise, die dritte Liga ist ein bisschen ein Opfer des eigenen Erfolgs. Weil der Sinn war ja, die Liga zu homogenisieren, das Niveau anzuheben, damit die Teams besser auf die Pro de Deux vorbereitet sind und sportlich mithalten können. Das hat man ja semi-gut geschafft. Sicherlich nicht schlechter als vorher. Man hat natürlich andere Probleme mit eingeführt, aber naja. Aber das Problem heißt natürlich, dass sich viele Teams übernehmen müssen, um sportlich überhaupt mithalten zu können. Da wir hatten dieses Thema in der Fußballregionalliga in Deutschland. Das ist ja auch immer dieses Thema, wo es immer darum geht, naja, dieses Rattenrennen. Alle müssen richtig gute Kader aufstellen, um mitzuspielen, hast aber eigentlich gar nicht die Einnahmen, um diese Ausgaben zu rechtfertigen. Aber man rechtfertigt es irgendwie mit dieser Wette. Naja, aber wenn wir aufsteigen, dann war es das wert. Und in der dritten Liga Rugby in Frankreich ist es genauso, dass die Teams, ich meine, wenn man sich diese Top 6 aktuell anguckt, die Top 6 sind gute Teams in der dritten Liga. Das sind gute Teams. Ne, Nizza, Albi, Narbonne, Massy, Périgueux, Chambéry. Aber wenn du dir das mal anguckst, Chambéry, Périgueux, ehrlicherweise weiß ich nicht, aber Chambéry ihnen fehlen 300.000, 400.000 Euro. Ist das, was mir gesagt wurde. 300.000, 400.000 Euro fehlen. Massy haben wir letzte Woche drüber geredet, kann man schauen. Albi ist einzig und allein von den städtischen Subventionen am Leben gehalten. Also ohne die Zuschüsse der Stadt, die knapp 60% des Budgets ausmachen, wäre man schon längst pleite. Und da ist jetzt noch nicht mal mit eingenommen, dass sie die Stadionmiete fast, also wirklich drastisch reduziert haben. Und dazu hat Albi ja die Gehälter wirklich drastisch gekürzt, indem sie einfach den halben Kader bestehen aus Leihspieler von Castra haben. Nizza vielleicht die Ausnahme, ne, mit den besprochenen Mäzenen. Aber ich meine auch darunter, Bourg-en-Bresse, wir haben drüber gesprochen. Sicherlich nicht ansatzweise so katastrophal wie Tarbes, aber sicher, aber schlimm genug, dass sie zwangsabgestiegen werden. Niort sagen auch, nach dem, was ich höre, angespanntes finanzielles Jahr. Sirene, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass es auch nur ein Verein ist, der vom Präsidenten und von den öffentlichen Subventionen am Leben gehalten wird. Brauchen wir über alles nicht reden. Es ist, diese dritte Liga ist strukturell einfach kaputt. Und ich glaube, da gibt es viele verschiedene Dinge, über die man reden kann und muss. Und ein Teil davon ist, dass... aber die Sache ist halt auch, wenn ich sage, ja, natürlich ist das Problem, dass diese Liga zu gut ist. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja trotzdem, dass die Liga eigentlich nicht gut genug ist, wenn sie als Brücke zur Pro D2 dienen soll. Weil Carcassonne, direkt wieder Nizza, waren vorher auch nicht besser. Wer ist denn das letzte Team? Valence, wobei, ich meine davor, Valence, ne? Swangoulême haben es auch wieder geschafft. Wobei Swangoulême ja vorher schon da war. Ich glaube eher Valence sind eher so ein Thema, die diesen Sprung geschafft haben. Aber die letzten Jahre wurde es auch nicht besser. Und da muss man sicherlich ran. Und jetzt kann man natürlich über die fehlenden TV-Gelder reden, man kann über die Auflagen reden, aber die Sache ist ja, dass es das Problem nur verschiebt, weil die Auflagen, die die Vereine aktuell haben, die müssen sie für die Pro D2 auch erfüllen. Und die Vereine, die oben mitspielen wollen, die müssen diese Auflagen so oder so erfüllen. Daran ändert sich ja nichts, damit verschiebst du das Problem ja nur. Und ich finde es halt auch schwierig, das auf fehlende TV-Gelder zu schieben, weil das so realistisch muss man auch einfach sein. Es gibt in Frankreich keine funktionierende dritte Liga sportartenübergreifend. Weil wenn ihr glaubt, dass die dritte Liga im Fußball weniger kaputt ist. Also, den Zahn möchte ich nur mal ziehen. Also, böse Zungen würden ja behaupten, es gibt im Fußball nicht mal eine funktionierende zweite Liga. Also, das ist halt einfach, das gibt's in Frankreich nicht. Frankreich ist sportlich zu divers aufgestellt, als dass das wirklich eine Sache wäre. Also ist ja, wie viele relevante Sportarten hat Frankreich? Das ist ein Fakt. Und wenn du dir anguckst, wer in dieser dritten Liga spielt in Frankreich, im Fußball, ne? Das kann man jetzt auch nicht. Ja, Bourg-en-Bresse ist da auch in der dritten Liga, aber auch auf dem Abstiegsplatz. Aber ansonsten, meine Concarneau, wie viel Einwohner hat Concarneau? Ne, Orléans, dritte Liga, ne? Kann man drüber streiten, Dijon, schwierig. Aber da ist ein Verein wie Paris Atletico, die spielen vor 200 Zuschauern. Quevilly auch nicht viel anders. Valenciennes, Châteauroux, meine selbst Caen, die ja zu, weiß gar nicht, aber in jedem Fall zu mindestens 80% Kylian Mbappé gehören, ist eine finanzielle Vollkatastrophe. Versailles ist eine Katastrophe. Sochaux, schwierig, ne? Es gibt keine. Und auch dort geht ein Fall nach dem anderen pleite. Und das ist vielleicht eher dieses strukturelle Problem, das man wirklich überlegen muss, dass man sagt, okay, also kann eine dritte Liga in Frankreich in der Form funktionieren? Ich meine, ich schätze, in der Hinsicht bin ich nicht wirklich besser als die Vereinsverantwortlichen, weil ich habe auch keine Idee. Und das, ich meine, es gibt einfache Schritte, die man unternehmen kann. Reisekostenzuschüsse erhöhen. Das ist sicherlich für viele Vereine schon ein großer Faktor, für manche mehr als für andere. Aber für einige Vereine ist das sicherlich ein großer Faktor. Aber das Hauptproblem bleiben die Gehälter. Und es gibt kein richtiges Salary Cap in der dritten Liga. Also ich glaube, die Faustregel, auf die Finanzaufsicht achtet, nach, so wie ich es verstanden habe oder wie es mir gesagt wurde, ist die Faustregel, dass deine Gehälter nicht mehr als 50% deines Gesamtbudgets übersteigen dürfen, nicht überschreiten dürfen. Ja. Aber es ist, am Ende ist es vielleicht auch einfach wirklich wieder dieses Thema, dass man die Vereine vor sich selber schützen muss. Müssen wir mal gucken. Ich möchte an dieser Stelle einmal positiv hervorheben. Es gibt ja noch kleine positive Dinge, dass mein Verein Narbonne keine finanziellen Probleme hat, nach allem, was mir gesagt wurde. Also, ich klopf dreimal auf Holz, aber Stand jetzt läuft. Es läuft auch bei Perpignan, um auf das Sportliche zu kommen. Viel zu lange vom Sportlichen abgelenkt, aber wir kommen zum Sportlichen. Gott, wird das wieder eine Folge, ey. Entschuldigung. Das ist eine Sache, die man durchaus merkt. Mit Oscar sind die Folgen deutlich strukturierter. Naja. Perpignan-Pau, das Nachholspiel, das Perpignan haushoch mit 40 zu 24 gewinnt. Gutes Spiel, schönes Spiel. Pau fehlen natürlich einige Spieler, das muss man in Fairness sagen. Es gab vor dem Spiel ein kleines Skandälchen, kann man das so sagen? Pozzolo Tuilagi wurde kurz vor dem Spiel aus dem Kader gestrichen. Genauso wie Savamalolo. Aus Sanktionsgründen, wie man, wie es hieß, wie die Verlautmachung war. Offiziell waren sie am Samstag früh beim Captain's Run zu spät. Ich kann mir vorstellen, und nach dem, was mir ein befreundeter Journalist gesagt hat, gibt es ja durchaus zumindest bei Tuilagi noch andere Gründe. Sehr unzufrieden mit seiner Disziplin, seiner Arbeitsmoral. Jetzt ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Man weiß ja immer nicht so genau, woran es. Also es gibt ja durchaus viele legitime Gründe, woran es liegen kann. Aber ein Spieler, der wo oder wohl ein Spieler, der es nicht schafft, auf sein Gewicht zu achten, was eben, wo ich sagen würde, ja, schaffe ich auch nicht. Also ich meine, das war ja vor ein paar Monaten war schon mal, naja, also eigentlich müsste er Prop spielen. Natürlich fair, ne? Ich bin auch Prop, ich achte auch nicht auf meine Ernährung, das wird schon passen. Das Problem bei ihm ist, dass dieses Gewicht in Kombination mit dieser Explosivität, die er familiär bedingt einfach hat, also zumindest würde ich davon ausgehen, dass die Gene von Henry Tuilagi da durchaus einen gewissen Einfluss haben. Aber es bedeutet natürlich, dass er sehr, sehr viele Knieverletzungen hat. Und hat in den letzten 2 Jahren hat er wie viele Minuten gespielt? Ich wollte gerade sagen, wie viele Spiele, aber die Frage ist ja eigentlich fast ja, wie viele Minuten. Daher sind das durchaus berechtigte Fragen, die man sich stellen muss. Wobei, wie gesagt, am Ende, was will man machen? Körper ist gebaut, wie er gebaut ist. Naja, das alles als Nebensachen zu dem wirklich schönen, schönen Sieg von Perpignan, die jetzt natürlich wieder anfangen müssen zu reden. Pro haben viele Spieler gefehlt, das muss man an der Stelle einfach festhalten. Viele Spieler waren anderweitig involviert. Kann Perpignan vom direkten Klassenerhalt träumen? Es sind 18 Punkte Rückstand auf Bayonne, die jetzt auch offiziell einen neuen Trainer haben. Brandon Fraser, glaube ich, heißt er. Müsste vorher Co-Trainer gewesen sein. Kann man diese 18 Punkte aufholen? Vielleicht. Aber sie müssen es natürlich, müssen es probieren, sie müssen sagen, dass sie es schaffen werden, weil irgendwie müssen sie auch für das Team die Spannung bis zum Ende der Saison, bis zum Relegationsspiel hochhalten. Ich glaube, viel mehr als das ist auch nicht drin, aber zur Wahrheit gehört auch, dass ein Relegationsspiel echt spannend wird. Weil, ehrlicherweise, man, es kann ja wirklich noch viel passieren. Ne? Das ist einfach, wie es ist, es kann wirklich noch viel passieren, aber aktuell sehe ich hinter Vannes nicht wirklich ein Team, das mit Perpignan konkurrieren kann. Weil ein Relegationsspiel berief Perpignan in einem ausverkauften Amédée Domenech, da kann sehr viel passieren, aber aktuell fällt es mir schwer, das zu sehen. Apropos Brief, Sie haben ein knappes Spiel in Grenoble verloren. In dem Fall das Topspiel am Samstagabend oder ohne Top 14 und dem Frankreich-Spiel am Sonntag wurde das Pro de Deux Topspiel wieder von Donnerstag auf Samstag verschoben, was ich sehr schön fand. Unter den Augen von Yann Robert, dem Präsident der Ligue Nationale de Rugby, der ja kommt aus Lyon, aber wie ich gelernt habe, den Hauptteil seiner Karriere im Skisport verbracht. Und im Ski- und Wandersport, also in Grenoble sehr gut aufgehoben. Brief ein bisschen unglücklich, keine schlechte Partie gemacht, haben sind früh hoch in Führung gegangen, haben Grenoble dann wieder ins Spiel gelassen und am Ende dreimal ärgerliche Penalties, also wirklich in den letzten zwei Minuten des Spiels drei ärgerliche Penalties in der Hälfte von Grenoble kassiert, sodass sie dann am Ende eben nicht mehr rankommen konnten oder diese zwei Punkte überwinden konnten. Grenoble, glücklichen Sieg, aber ein wichtiger Sieg. Ich würde nicht von einem Statement-Sieg reden, weil am Ende dafür war es zu knapp und Brive ist halt auch nicht das Top-Team. Aber sie waren zumindest noch Außenseiterchancen auf die Playoffs. 9 Punkte Rückstand sind es auf Brive. Aber ohne diesen Sieg wäre es halt durch gewesen. So ist es immerhin noch in Anführungszeichen nur unwahrscheinlich. Was ja auch schon mal was ist. Ne? Also es ist nichts. Agen ähnlich mit einem hohen 34-23 Sieg gegen Valence. Kann man so unterschreiben. Das war eine sehr solide Partie. Und sie rücken damit auch auf 2 Punkte an Brive ran. Genauso wie Grenoble, die zumindest auf 4 Punkte ranrücken. Und auch Außenseiterchancen auf die Playoffs erhalten. Sie haben 18-3 gegen Saint-Angoulême gewonnen. Ich glaube, das ist eins der Spiele, über das man etwas weniger sagen kann oder muss. Genauso wie über Colomiers, die 18-0 gegen Béziers gewinnen. Bitter, dass Béziers 0 verliert. Ohne Punkte, also ihr wisst, was ich meine. Macht den Abstiegskampf natürlich nicht einfacher. 6 Punkte Vorsprung auf Mont-de-Marsan. Zumindest müssen sie sich von dort nicht wirklich Konkurrenz erwarten oder befürchten. Mont-de-Marsan rekrutiert weiter fleißig zusätzliche Spieler und Joker. Aber ob das jetzt noch reicht, um das Ruder wirklich richtig rumzureißen, das darf doch arg bezweifelt werden. Sie haben, also vielleicht an der Stelle nochmal Colomiers natürlich, nicht nur ein gutes Auswärtsteam, auch ein gutes, oder diese Saison ein gutes Heimteam, festigen den zweiten Tabellenplatz. Mont-de-Marsan 73-7. 73. 12 Versuche haben sie kassiert. 12. Und der Ehrenversuch nach der Sirene macht den, also der wird sicherlich nicht dafür gesorgt haben, dass die Busfahrt nach Hause in irgendeiner Art und Weise weniger deprimierend war. Also 73-7 gegen ein Oyonnax-Team, was jetzt auch keine brillante Saison spielt. Also da muss man sich schon wirklich mittlerweile echt hart hinterfragen, weil das ist schon wirklich, wirklich dünn, was Mont-de-Marsan die Saison anbietet. Carcassonne auf der anderen Seite mit einem starken Lebenszeichen rücken auf 2 Punkte an Mont-de-Marsan und 8 Punkte an Béziers ran mit einem eindeutigen 42-31 Sieg gegen Nevers. 2 Versuche etwas glücklich, mal gut gekontert, aber glücklich. Wichtiger Sieg, wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Sieht natürlich weiter mau aus, aber zumindest ein Lebenszeichen. Nevers auf der anderen Seite rückt damit natürlich ein bisschen weiter noch in die Krise rein. Nicht, dass man sich irgendwelche oder ernsthafter Gedanken machen müsste über den Klassenerhalt. Aber Klassenerhalt war sicherlich auch nicht das Ziel. Und meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, die Woche davor, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ja, da ist sicherlich noch einiges im Argen. DAX musste aufgrund des Unwetters in das Stadion von Bayonne umziehen, haben dort vor 4000 Fans, aber trotzdem natürlich einem deprimierend leer aussehenden Stadion. Also es ist natürlich die Hauptkamera war vor der Haupttribüne, was dafür gesorgt hat, dass man während fast des gesamten Spiels keinen einzigen Fan gesehen hat. Aber gut, es ist wie es ist. Es hat einfach ein sehr großes Stadion kurzfristig. Ich meine, selbst das Derby gegen Monomasson haben sie ja nicht ganz ausverkauft. Vorletzte Saison. Daher vielleicht auch nicht mega überraschend, aber ja, aufgrund des Unwetters eben im Jean d'Auger von Bayonne. Dort haben sie gegen Provence 33-21 in Überzahl gewonnen. Ein guter, wichtiger, solider Sieg, der sie zumindest sportlich weiterbringt. Jetzt muss man natürlich, also nur mal kurz, sie sind aktuell auf dem 12. Rang. Ohne die Punktabzüge, die sie hatten, wären sie 7. Also das nur mal kurz am Rande. Sie wären sehr nah an den Playoff-Plätzen dran. Was die Spieler sicherlich sehr, sehr wurm würde. Ich frage mich tatsächlich, vielleicht wäre man neugierig, ich habe mich nicht getraut nachzufragen, ob die Spieler das in der Tabelle mit einberechnen oder nicht. sehr deprimierend. Provence bleibt Tabellendritter, haben immer noch 8 Punkte Vorsprung auf Valence und auch nur 3 Punkte Rückstand auf Colomiers, also alles im grünen Bereich. DAX auf der anderen Seite hat langsam ein bisschen Druck. Präsidentensuche, hatten wir letzte oder vorletzte Woche darüber gesprochen, ich glaube vorletzte Woche, dass es einen vielversprechenden Kandidaten gibt, mit dem man sich anscheinend nicht einig geworden ist. Nach dem, was ich höre, ist man wieder auf der Suche. Es ging darum, ob er entlohnt wird oder nicht. Wo ich ja denke, also dann kauft euch keinen fremden Präsidenten ein. Aber mal gucken. Sie brauchen so langsam dringend wieder jemanden, der die Entscheidung trifft. Das ist eine grundlegende Voraussetzung der Finanzaufsicht, dass es einen Präsidenten gibt für die SASP. Ansonsten wird es so langsam ja, schwierig, da könnte weiterer, wenn auch provisorischer Punktabzug drohen. Und Biarritz hat zu Hause auch etwas unglücklich 33-40 gegen Vannes verloren. Erik Marx hat eine gute Stunde gespielt. Ein solider Sieg ist es das, was wir von Vannes erwarten. Aber Biarritz sicherlich unglücklich in dieser Niederlage. Haben an sich ein gutes Spiel gemacht, bringt am Ende nichts und es bleibt bei dieser doch etwas verkorksten Saison, die sie spielen. Kommen wir noch zur dritten Liga. Wir haben lang genug über die eben abseits des Platzes gesprochen. Ich meine, der Punkt bleibt ja bestehen. Es ist ein gutes Produkt auf dem Platz. Ja, klar, nicht so schnell wie die Top 14, und auch nicht so schnell wie die Pro de Deux, aber wirklich guter, ansehnlicher Rugby. Bleibt, muss man halt einfach festhalten. Es macht jedes Mal Spaß, wenn ich es einschalte. Und ich schalte es immer ein. Das ist ja irgendwie so ein Kernding meiner Persönlichkeit. Ich schalte ja gerne ein und es macht immer noch wirklich viel, viel Spaß zu gucken. Das Einzige, was ich natürlich nicht gesehen habe, ist Massi Tarbe, weil Tarbe tatsächlich nicht angetreten sind und jetzt auch die Saison auch offiziell nicht zu Ende spielen werden. Entsprechend diese Partie 25-0 gewertet. Die Auswirkungen auf die Tabelle sind noch nicht ganz fertig ausgerechnet. Dazu sicherlich in der nächsten Woche ein Update. Narbonne hat 45-20 gegen Marc-en-Barœul, also Lille, gewonnen. Stadion von Lille ja auch genutzt oder von Marc-en-Barœul für das U20 Six Nations Spiel, was ich finde es immer spannend, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so viele Touris viel länger in Lille bleiben als wirklich nur den Sonntag. Aber es waren 7000 Fans oder so waren da für das U20-Spiel. Ich glaube nicht, dass es fair ist zu sagen, dass es in dieser Region kein Interesse für Rugby gibt. Ich glaube nicht, dass es fair ist zu sagen. Ich glaube generell, das Interesse an Rugby in Nordfrankreich wird unterschätzt. Ja, Wann sind ein Ausreißer und haben viel bewegt. Aber Rennen haben eine sehr lebendige Rugby-Szene, auch mit den Frauen. Caen und Rouen auch. Ich glaube, es ist vielmehr, dass man sagt, es gab in Nordfrankreich lange keine wirkliche Männer-Rugby-Szene. Weil die Frauen-Rugby-Szene in Nordfrankreich war ja wirklich lange sehr aktiv schon. Lille waren, wann war Lille das letzte Mal französischer Meister bei den Frauen? 2014 oder so? Das ist noch nicht so lange her, 2016 vielleicht sogar, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber im letzten Jahrzehnt. Caen und Rouen waren beide französische Meisterinnen, Rennes waren französische Meisterinnen. Ich finde nicht, dass es fair zu sagen, dass da kein Appetit für Rugby gibt. Und 7000 Fans für ein U20 Six Nations Spiel ist in Frankreich sicherlich nicht so ungewöhnlich, aber bei dem Wetter, in dem Stadion mit Laufbahn und ja, Dächern, die, ihre Problemchen haben, oder zumindest nicht immer alles abdecken, finde ich schon erwähnenswert. Finde ich erwähnenswert, finde ich schön, finde ich toll. Albi haben 40 zu 24 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen. Ich glaube, das ist keine Sache, die groß überrascht. Nizza hat 40-19 gegen Rouen gewonnen. Ich glaube, auch da keine große Überraschung. Enttäuschend, dass, nachdem ich gerade so viel und lobend über den nordfranzösischen Rugby, wenn man das denn so nennen darf, nochmal bretonischen Rugby und generell nördlicheren Rugby geredet habe, Rennes 7-19 gegen Suresnes verloren. Schade war, es war wirklich, also auch da muss man sagen, also es waren 2700 ungefähr, waren im Stadion. Also ich glaube, die offizielle Zuschauerzahl war irgendwie bei 2600 irgendwas. Also 2,7 ungefähr beim gewinnbaren Spiel. Und dann schafft man es nicht. Meine Rennen. Minimalziel erreicht, Klassenerhalt. jetzt schon besser als beim letzten Mal. Ich meine, generell besser als beim letzten Mal. Meine Rennen, ja, natürlich 12., also best of the rest, aber ja gut, Lille ist noch hinter ihnen, auch punktetechnisch. Aber sie spielen schon eine anständige Saison. Auch beim letzten Mal haben sie schon eine echt anständige Saison gespielt. Und ich glaube, bei Rennen ist es gar nicht mal so eine Kaderfrage, sondern eher die Frage, wie können sie das Ganze um den Verein rum verbessern. Also die Reisebedingung, was bei Rennen schon ein relativ großer Faktor ist, bei den ganzen weiten Reisen, die sie haben. Physios, war mein letzter Stand auch, dass da bei den Physios noch einiges an Nachholbedarf ist. Aber ich glaube, Rennen sind echt auf einem guten Weg. Und Suresnes, naja, sportlich ist sicherlich die eine Sache. Aber Suresnes hat als Verein auch noch eine Menge nachzuholen. Ich glaube, Suresnes gehen das ganze Projekt nur etwas anders an. Périgueux hat 30 zu 24 gegen Chambéry gewonnen. Auch da nicht allzu viel zu sagen. Wobei eigentlich schon, dass Périgueux so eindeutig gewinnt im Duell der Tabellennachbarn, das ist dann vielleicht schon, es ist jetzt nicht mega eindeutig, aber naja. Und Bourgoin hat etwas überraschend gegen Niort gewonnen, 2017. Tim Menzel hat etwas, ich meine, eine gute Stunde oder waren 70 Minuten, ach nee, Quatsch, 27 Minuten, also muss er verletzt ausgewechselt worden sein, gespielt, ja, auch das ist vielleicht eine Sache, die ich hätte recherchieren sollen. Ich bitte um Entschuldigung für eine etwas chaotische Folge. Es ist, wie es ist. Ich hoffe, nächste Woche wieder etwas strukturierter. Aber es sind bewegte Zeiten, die wir uns bewegen. Das eine oder andere werde ich sicherlich auch von meiner Seite noch teilen. Und Was sind im Grunde genommen positive Sachen, nur viel und viel auf einmal vor allem. Aber positive Dinge. Also ihr dürft gespannt sein, so ist es nicht. Aber ja, es hat dafür gesorgt, dass diese Folge mal wieder ein wenig chaotischer war, als sie hätte sein müssen. Aber ich denke mir auf der anderen Seite, ihr kennt mich lang genug. Es wird nächste Woche wieder besser, versprochen. Ich wünsche in jedem Fall ein wunderbares Rugby-Wochenende, denn zu meiner großen Freude sind ja keine Six Nations, sondern Top 14. Ich werde das Wochenende diesmal, was heißt diesmal, ich werde auch dieses Wochenende wieder vor dem Bildschirm hängen. Freue mich da wirklich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.